Bei 60 kannst du mit rationalem Denken sowieso nicht weiterkommen. Es war 11:45. Da wussten wir Spieler auch nicht, geht es überhaupt weiter oder müssen wir morgen zum Arbeitsamt gehen, weil der Verein eigentlich tot war. Und dann kam irgendwann die Meldung, dass ein Investor gefunden worden ist und dass der Verein nicht in Insolvenz geht und dass es ganz normal weitergeht. Da fällt dann natürlich erstmal ein Stein vom Herzen.
Auf den Scheich war er nie verlassen.
Dann machen wir es verloren.
Wut, Hass, Enttäuschung, Verzweiflung. Du blickst da immer rüber in Richtung Kurve und dann flogen ja schon die ersten Sitzschalen. Die Pressesprecherin hat dann noch in meinen Armen geweint. Das war eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Als Trainer kriegst du dann sehr, sehr viel mit, was dann auch politisch ein bisschen passiert. Das war halt auch vom Hasan Ismik auch gewollt, weil er mir vertraut hat. Dadurch, dass ich dann irgendwo da schon so ein bisschen verstrickt war, egal was ich gesagt habe, wurde es halt immer gerne auf eine Seite ausgelegt und immer wieder versucht halt irgendwo Feuer aufzumachen, wo überhaupt keine Feuer waren. Ja, wo Feuer ist, ist auch die Gefahr, dass du verbrennst. Ja, und am Ende des Tages war es dann so.
Einmal Löwe, immer Löwe.
Der Verein ist einfach was Besonderes. Es gibt Höhen und Tiefen, du bist mal unten, du bist mal oben, aber du bist bereit dazu, auch mal zu leiden. Wenn du einmal infiziert bist von diesem Virus 1860, dann lässt es auch nicht mehr los.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Daniel kennt den TSV 1860 München in- und auswendig, hat mit dem Verein noch Champions League gespielt, aber auch den knallharten Absturz in die Regionalliga miterlebt. Und wir sprechen natürlich auch über genau diese super emotionalen Momente, über Mäzen Hasan Ismaik, welche Strukturen den Verein von innen heraus förmlich lähmen und was es braucht, um endlich den lang ersehnten Aufstieg in die zweite Liga zu packen. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns gerne eine gute Bewertung da und folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Vielen, vielen Dank euch und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Daniel Birovka. Was ist für dich die Löwen-DNA, dieses einmal Löwe, immer Löwe? Was bedeutet das dir?
Ja, das ist ja eigentlich in dem Verein, das ist ja die Ur-DNA von diesem Verein. Wenn dich das Löwenfieber mal gepackt hat, dann lässt sich halt einfach das nicht mehr los. Das ist so in diesem Verein, der hat eine besondere Aura, der hat eine besondere Ausstrahlung. Der Verein ist einfach was Besonderes und das merkst du auch, wenn du zu dem Verein kommst, wenn du ans Trainingsgelände kommst, wenn du ins Löwenstüber kommst. Es ist schon wie so eine große Familie eigentlich. Und 60 war ja immer so nebenbei in München so ein bisschen der Arbeiterclub, sag ich mal, der, wo sehr bodenständig war, sehr nahbar ist, sehr ja einfach auch seine Werte auch vertritt und das ist, glaube ich, schon was diesen Verein eigentlich auch auszeichnet. Ja.
Ich finde es total spannend, dass du so positiv drüber sprechen kannst, weil du kennst diesen Verein ja wirklich in- und auswendig. Nee, aber das ist ja wirklich so. Du kennst ihn seit Jahrzehnten, du hast dort gespielt, du hast dort trainiert und je besser man sich kennt, das kann man jetzt auf alles ummünzen, desto leichter kann so eine Liebe ja auch abflachen, einfach weil man halt alle Aspekte kennt. Wie bist du heute mit dem Verein, jetzt auch nach deiner aktiven Zeit da? Wie steht ihr heute zueinander?
Ja, das muss man immer trennen. Also der Verein ist der Verein und das andere sind die handelnden Personen, die vielleicht da sind, wo man vielleicht konträre Ideen hat, konträre Visionen hat, wie man den Verein irgendwo nach vorne bringen will und dass es da immer wieder Reibungspunkte gibt. Und gerade bei einem Verein wie 60, wo sehr, sehr viele Strömungen da sind, wo auch sehr, sehr viel von außen kommt, wo auch intern oft nicht mit einer Stimme gesprochen wird, nicht eine klare Meinung da ist, wie es weitergeht, hast du natürlich da in einer Führungsposition, und das bist du halt als Trainer zum Beispiel, als Spieler kriegst du es noch nicht so mit, aber als Trainer kriegst du dann sehr, sehr viel mit, was dann auch politisch ein bisschen passiert in dem Umfeld. Und das macht es dann schon jetzt so einfach, mit gewissen Dingen klarzukommen. Aber der Verein an sich, also ich habe mein Vater da gespielt, mein Vater war Trainer, ich war als Kind schon im Grünwalder Stadion. Das wird nie aufhören, dass ich total diesen Verein, ja, Liebe ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, weil lieben tue ich meine Frau und meine Kinder, aber den sehr gerne mag. Ja. Mal so.
Aber du hast es gerade schon angesprochen, also wie sehr war denn dann auch deine Kindheit dominiert von den Löwen, weil du bist ja ein wahrer Blaublütler dann eigentlich.
Ja, total, weil mein Onkel hat ja auch einen Fanclub gegründet in Buchbach, war der erste Vorsitzender. Mein Opa war immer im Stadion, wie gesagt, mein Vater, ich habe es leider nicht mehr live erlebt, wo er Spieler war, weil er dann eine schwere Knieverletzung hatte. Ich habe es dann mehr über die Videos dann mitbekommen, die ich mir angeschaut habe, sag mal, wo er Trainer war, die 2 Jahre. Da war ich natürlich voll involviert, da war ich, schätze mal, so 8, 9 Jahre alt, da war ich halt immer dabei, teilweise auch bei den Auswärtsspielen. Also, und das prägt dich halt gerade auch als Kind, wenn du im Grünwalder Stadion bist, die Stimmung mitkriegst. Damals durfte er noch 30.000 rein, war jetzt auch nicht immer ausverkauft, aber wenn er mal ausverkauft war, dann war da eine brutale Stimmung und das prägt dich halt als Kind. Das nimmst du auf und ja, das lässt sich dann auch nicht mehr los. Und das ist ja gerade das, was ich vorher so ein bisschen erwähnt habe. Wenn du einmal infiziert bist von diesem, man sagt ja immer Virus 1860, dann lässt sich es auch nicht mehr los. Ja.
Jetzt ist der TSV 1860 München ein Verein, der nach außen hin so gewisse Grundwerte ausstrahlt. Das ist, du hast es schon gesagt, der Arbeiterverein, also harte Arbeit, Stärke wie ein Löwe, Gemeinschaft wie im Rudel und so weiter. Wie sehr sind das auch so Grundwerte, die dir dein Vater, die dir deine Eltern so mit auf den Weg gegeben haben, diese Löwenwerte, aber eben nicht im Fußballerischen, sondern in der Erziehung?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich jetzt da an den Löwenwerten orientiert haben, aber das sind schon Werte, wo auch meine Eltern, sagen wir mal, sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass man einfach bodenständig ist, dass man im Leben einfach auch, um was zu erreichen, viel dafür tun muss, viel dafür investieren muss, hart arbeiten muss, auch mal durch schwere Zeiten durchgehen muss. Die hatte ich ja in meiner Spielerkarriere dann auch mit den vielen Verletzungen. Ja, das sind einfach Werte, die mich auch als Mensch prägen und die ich jetzt auch an meine Kinder zum Beispiel weitergebe. Also ich kann zum Beispiel auch mit relativ wenig damit anfangen, wenn man sich überhöht. Also jeder ist ein Mensch. Wenn man nicht mehr da ist, dann auf der Welt, dann wird es wahrscheinlich auch nicht so viele Leute interessieren. Und einfach in der Zeit, wo man da sein darf und ja irgendwo mitwirken kann, was Positives zu gestalten, egal in welchem Bereich, sollte man das tun. Aber man sollte sich einfach nicht überhöhen, weil wenn du nicht da bist, dann macht es halt ein anderer.
Wie war das, einen Spielerpapa zu haben? Weil man stellt sich das, glaube ich, total cool vor. Und in der Schule kommt das bestimmt auch gut an, also in so einer Klassengemeinschaft, wenn ich jetzt sage, mein Papa ist Fußballprofi, vor allem 60 damals auch wirklich eine ganz große Nummer, da kann es zu solchen Überhöhungen, glaube ich, ganz schnell kommen. Auf der anderen Seite ist er ja de facto auch oft weg gewesen. Wie war das für dich?
Ja, so als Kind habe ich es jetzt noch gar nicht so wahrgenommen. Das kam dann so, wo ich in der Schule war und vor allem, wo er dann Trainer war bei 60. Also da war es ja schon noch so, dass 60 wirklich jeden Tag präsent war in der Zeitung, obwohl es Bayernliga war. Aber der Verein hatte damals auch eine sehr, sehr große, ja, sehr, sehr großen Auftritt in den Medien, gerade in den Zeitungen in München. Und da wurde man dann schon einmal darauf angesprochen, wenn sie verloren hatten oder wenn es nicht so gelaufen ist. Oder auch da, wo er dann im Endeffekt auch entlassen wurde, kurz vor Ende des zweiten Jahres. Also da war es dann schon so, dass dann der eine oder andere dumme Spruch kam, beziehungsweise ja, man das eine oder andere wegstecken musste als Kind. Und danach war es dann so, natürlich bist du erstmal Sohn von, also du bist nicht Daniel Berofka, sondern du bist Sohn von Willi Berofka, und irgendwann hat sich's halt dann gedreht. Dann war irgendwann, habe ich gewusst, okay, jetzt hat sich's gedreht, jetzt hast du was erreicht, weil irgendwann war mein Vater der Vater von. Ja, so, und dann hast du eigentlich gewusst, okay, jetzt bist du an dem Punkt, wo du deine eigene Identität hast, wo du nicht mehr der bist von, sondern du bist derjenige, der jetzt da im Vordergrund steht. Aber das war schon ein langer Weg, ja. Aber der Vorteil war halt einfach, dass er unheimlich viel in mich investiert hat. Also wir haben unheimlich viel auch alleine trainiert. Wir sind ja hier auch in Ismaning. Also er war damals Trainer in Ismaning. Ja. Wir konnten hier auf den Platz gehen. Wir hatten die Trainingsmaterialien. Und wenn wir halt mal trainingsfrei hatten, dann habe ich nicht trainingsfrei gemacht, sondern dann waren wir hier und haben halt trainiert. Ja, also wir haben schon sehr, sehr viel investiert zusammen, und dafür bin ich natürlich auch dementsprechend dankbar. Auch wenn es nicht immer einfach war, weil er natürlich auch sehr kritisch war.
Das ist jetzt natürlich eine wilde Situation irgendwie, weil tatsächlich du ja hier deine Einzeltrainings eben ein paar hundert Meter von hier entfernt, von unserem Studio entfernt, gemacht hast mit deinem Papa. Du wirst zwangsläufig auf dem Weg hierher zu unserem Studio so ein paar Wege wieder abgefahren sein, genau, die du auch schon damals als Bub und als Jugendlicher gefahren bist. Wie sehr kommt da auch bei dir so eine Nostalgie hoch?
Ja, in den FC Ismaning habe ich total positive Erinnerungen, weil mein Vater war da 5 Jahre Trainer, sind dann aufgestiegen in die Regionalliga. War damals wirklich ein toller Verein, die haben unheimlich zusammengehalten, und auch die Mannschaft hat mich akzeptiert, weil ab und zu habe ich auch bei der Mannschaft mittrainiert, das war auch schon beim TSV Iching so, als B-Jugendlicher. Und ja, es war für die wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, weil dann auf einmal da so ein 16-Jähriger mit dem Training rumhüpft, sage ich jetzt mal. Oder in Garing war es genauso. Also er hat mich überall mit hingenommen und teilweise auch ins Training integriert. Das war immer ganz, ganz witzig. Aber das hat mich natürlich dann auch dementsprechend geprägt, wenn du als C-Jugendlicher, als B-Jugendlicher schon mit Erwachsenen trainieren kannst, die eigentlich auch auf einem guten Niveau Fußball spielen. Ja.
Du musst mir mal eine Sache erklären. Wir haben jetzt ja schon angeschnitten, in was für einer 60 hellblau dominierten Familie du groß geworden bist. Der Onkel, der Opa, der Papa sowieso. Wie landet man da in der Jugend des FC Bayern München auf der anderen Seite der Grünwalder Straße?
Ja, das ist relativ einfach zu erklären. Ich war ja lange bei, eigentlich für heutige Zeiten undenkbar, bei einem kleinen Verein, der Spielverein Feld Moching. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, ich bin da Jugendnationalspieler geworden. Also ich bin bei der Spielverein Feld Moching Jugendnationalspieler geworden. Mhm. Aber die Wege haben damals halt einfach zum FC Bayern geführt, weil du halt einfach da ja mit den besten Spielern trainiert hast zu dem Zeitpunkt in dem Jahrgang und einfach auch Turniere gespielt hast. Wir waren in Amsterdam, wir waren in Rotterdam, wir sind nach Portugal geflogen und das sind natürlich dann ja Sachen, die du dann einfach auch im Kopf hast, die du siehst und die du auch gerne erleben möchtest. Und da ging es rein um die sportliche Ausrichtung. Und ich muss auch sagen, obwohl ich ein Blauer bin, bin ich auch Bayern München dankbar für die Ausbildung. Also ich hatte damals eine super Ausbildung, hatte tolle Trainer.
Wie würdest du sagen, unterscheiden sich die beiden Stadtrivalen in ihrem Selbstverständnis?
Ist halt allein schon der eine Slogan, der sagt ja alles, mir sei mir. Also dieses Selbstverständnis, einfach der beste Verein in Deutschland zu sein, das in jeder Sekunde auszustrahlen, auf den Platz zu gehen und zu wissen, okay, wenn wir heute normal, sag mal, selbst wenn wir normal spielen, gewinnen wir das Spiel. Mhm. Das leben sie dir aber schon in der Jugend vor. Also das ist komplett, das zieht sich komplett durch. Und das, irgendwann geht das in dich rein, dieses unbedingt gewinnen wollen, diese Gier zu haben, auch dieses, ja, diese Überzeugung, dieses Selbstverständnis zu haben, okay, wenn wir da reingehen, gewinnen wir das Spiel. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Bayern München halt extrem auszeichnet.
Und im Unterschied zu den Löwen?
Ja, bei den 60ern natürlich ist es auch schon dieses Gewinnen wollen, aber erstmal geht es um die DNA auch, was wir vorher besprochen haben. Also egal, was passiert, bis zur letzten Minute, die zerreißen sich auf dem Platz und dann kommt der fußballische Aspekt bei 60. Dann kommt die Ausbildung, aber diese DNA, und das war ja auch in den erfolgreichen Zeiten, muss man auch sagen, bei 60, das war immer dieses Markenzeichen. Also selbst bei uns oder in der Bundesliga, wo ich ein junger Spieler war, keine Mannschaft wollte gerne gegen uns spielen, auch wenn sie gewonnen haben, aber keine Mannschaft unter Werner Lorand wollte gegen uns spielen, weil ja, wir haben unter der Woche trainiert. Ich war froh, wenn am Wochenende das Spiel war, weil unter der Woche, das war viel, viel schlimmer. Also im Training ging es teilweise zu. Aber das hat sich natürlich auch bei uns dann irgendwo ja reingebrannt, sage ich mal. Ja. Und dementsprechend haben wir es auch umgesetzt im Spiel dann.
Er hat dich dann ja auch geholt, 2000. Das war ja auch nochmal eigentlich ein Upgrade von den Bayern Amateuren. Also nur, das muss man nochmal, weil das glaube ich heute auch nicht mehr jeder weiß, von den Bayern Amateuren. Ein wirklicher Schritt nach vorne, weil 60 2000 die Liga, ich glaube, auf dem vierten Platz beendet hat. Vierter. Dementsprechend Champions League Quali und für dich wiederum der Schritt von der Regionalliga direkt ins Champions League Quali Spiel, ne?
Ja.
Wie war das?
Ja, das war schon irre, ja. Also ich bin damals, man muss wissen, ich bin damals U21 Nationalspieler geworden. Mhm. Also ich war dann schon auf dem Zettel von einigen Vereinen, also auch VfL Wolfsburg wollte mich unbedingt haben. Aber dann hat irgendwann der Karl-Heinz Wildmoser angerufen bei meinem Vater und hat gesagt, du, treffen wir uns einmal. Und dann war der Werner Lorand dabei bei dem Gespräch und eigentlich, ich habe das komplette Gespräch nichts gesagt, weil ich saß direkt neben Werner Lorand und ich habe gesagt, okay, wenn du jetzt was sagst, dann
machst du erstmal Liegestütze.
Sagst du lieber gar nichts. Und irgendwann hat er hat auch nichts gesagt. Also nur mein Vater und Karl Zilmo haben sich unterhalten und irgendwann hat er sich zu mir gedreht und hat gesagt, okay Junge, pass auf, ich hol dich, ich will dich. Aber du machst das, was ich sage. Ich dachte, ja, okay, alles in Ordnung, dann machen wir es so.
Ja, genau. Natürlich. Ja,
und genau so war er. Also, und dann war es so ein bisschen geplant, so als Hybridspieler, Amateure spielen, Profis trainieren, weil natürlich damals 28 Spieler im Kader, Champions League, Spieler wie Thomas Hessler und so weiter im Kader, eine Top-Mannschaft in der ersten Bundesliga. Mhm. War jetzt auch nicht so gleich absehbar, dass ich da gleich Fuß fasse. Aber ich habe ihn dann gleich in der Vorbereitung so überzeugt und ja, dann war er auch so, wie er ist. Also wenn er von jemandem überzeugt war, dann hat er dich einfach auch mal ins kalte Wasser geschmissen. Das hätten auch nicht viele gemacht. So ein Junge aus der Regionalliga, wahrscheinlich in einem der wichtigsten Spiele oder in den wichtigsten zwei Spielen der sagen wir mal, überhaupt der Geschichte des Vereins, sich da einzusetzen. Das war er halt. Also da hat er sich dann auch nichts im Ballen, sagt man, geschissen. Also das war dann so seine Meinung und das hat er auch vollkommen vertreten und vollkommen durchgezogen. Ne?
Was für Grundwerte hat er euch mitgegeben?
Ja, das ist immer, ich sag mal, bei Werner Lorand gab es halt nichts zwischendrin. Also entweder er hat dich gemocht oder er hat dich gehasst. So. Und das hat man ja auch gesehen. Ich meine, in den 10 Jahren, wo er dann da war, war ja auch eine hohe Kaderfluktuation, würde ich mal das nennen, da. Ja. Also entweder du bist mit ihm klargekommen und er mit dir, oder es ging halt gar nicht. Also es gab bloß diese zwei Seiten. Aber wenn er, sag mal, auf dich gesetzt hat, dann hat er es auch richtig gemacht. Und bei ihm war das so. Ich glaube, in der heutigen Zeit könnten unter ihm nicht mehr viele Fußball spielen, weil du musstest halt auch einiges einstecken und wegstecken. Aber wenn du das irgendwann verstanden hast, dass das eigentlich nur, ja, dass er dich damit fördern will, dann konntest du damit besser umgehen. Und was er dir gelehrt hat, das war halt einfach auch eine innere Härte. Und das brauchst du einfach im Profifußball. Oder das hast du, oder das, damals hast du es vielleicht noch ein bisschen noch mehr gebraucht. Mittlerweile, glaube ich, hat sich das alles schon ein bisschen verändert. Es ist anders geworden, es ist ein bisschen mehr durch Social Media und so weiter, es sind andere Faktoren nochmal dazugekommen, aber diese Härte, glaube ich, das ist schon wichtig, dass du gewisse Dinge auch wegstecken kannst und das hat er mir schon gelehrt damals.
Wie lange hat das gedauert, als du dann die Chance hattest, bei den Löwen eben nicht mehr der Sohn zu sein, sondern selber, Daniel, deine Geschichte zu schreiben? Wie lange hat das gedauert, bis du dein eigener Charakter warst in der Außenwahrnehmung?
Ja, ich würde sagen, so nach einem Jahr. Also nach einem Jahr, wo ich dann Profi war, nach einem Jahr, wo ich dann auch meine Fußstapfen in der Bundesliga hinterlassen habe. Mhm. Am Anfang war es immer noch so, wo ich zu 60 kam, dann haben alle gesagt, oh, cool, der Sohn vom Willi Berofka kommt zu 60. Obwohl natürlich der eine oder andere gesagt, oh, der kommt von Bayern. Also das war so die ersten 2-3 Monate immer noch dann ein bisschen ein Thema, auch bei den Fans. Aber mit dem Hintergrund, das hat es mir dann doch leichter gemacht, dass mein Vater halt lange bei dem Verein gespielt hat und Trainer war, dass das dann schnell akzeptiert haben, vielleicht wie beim anderen Spieler. Mhm. Und dann einfach durch Leistungen habe ich dann auch noch überzeugt, dann hat es gepasst. Aber ich würde sagen, so nach einem Jahr ist dann dieses Pendel mehr zu meinen Gunsten ausgeschlagen, weil ich dann ja meine eigene Karriere geschrieben habe.
Und wie sehr konntest du diese Zeit genießen? Weil ich meine, du warst Anfang 20, du bist in deiner Heimatstadt, in dem Verein, für den du und deine Familie immer gebrannt hast. Das stelle ich mir einerseits wahnsinnig geil vor. Auf der anderen Seite bist du natürlich auch so im Auge der ganzen Fans. Das Brennglas richtet sich ja eigentlich komplett auf dich da. Konntest du das rückblickend genießen, die Zeit?
Ja, wenn ich so überhaupt meine Karriere, sage ich mal, Revue passieren lasse, war das erste Jahr, war schon mit das Schönste. Weil du kommst da als junger Spieler, du hast erstmal noch nichts zum Verlieren, sag jetzt mal. Du kannst eigentlich nur gewinnen. Vor allem in den ersten Spielen, und du freust dich halt einfach auf jedes Spiel, weil du das ganze Leben darauf hingearbeitet hast, und auf einmal spielst du in Dortmund vor 80.000 Zuschauern, dann spielst du ein Derby gegen Bayern München vor 70.000 im Olympiastadion. Ich bin 10 Minuten im Olympiastadion aufgewachsen, bist der einzige Münchner auf dem Platz zu dem Zeitpunkt. Ja, das waren schon absolute Highlights, auch innerhalb der Karriere, obwohl noch ein paar danach kamen oder dann auch in Leverkusen mit Champions League, aber trotzdem. So das erste Jahr, das war schon unheimlich, unheimlich schön und unheimlich toll. Und das war irgendwie wie so auf einer Welle. Du bist auf einer Welle geritten, vom nächsten Spiel zum nächsten Spiel. Und irgendwo ist dann auch gelaufen. Dann warst du schon irgendwann im Fokus von der Nationalmannschaft nach dem ersten Jahr. Also das war schon fantastisch. Und du konntest halt jeden Tag lernen von Spielern wie Thomas Hessler. Dann kam Davor Šuker noch dazu. Hattest erfahrene Spieler wie Ned Selic, der bei Dortmund war, Marco Kurz, Martin Marx vorne als Stürmer. Also das war ja... Das war schon eigentlich für die Zeit eine richtig, richtig gute Mannschaft. Ja.
Crazy. Wie kam es dann aber, dass du 2 Jahre später, also 2002 bist du dann ja zu Leverkusen gegangen. Wie kam der Step? Weil das war ja eigentlich dann auch nochmal weiter höher. Ne?
Ja. Ja, das war einfach die Konstellation, dass ich habe zwar noch Vertrag gehabt, aber Leverkusen wollte mich zu dem Zeitpunkt unbedingt haben. Also der Klaus Toppmöller war damals Trainer und hat mich dann auch persönlich kontaktiert. Dann kam Rainer Kallmuth noch und dann haben wir uns mal getroffen und dann habe ich erstmal gesehen, okay, wie intensiv der Verein sich mit mir beschäftigt hat. Also da war auch ein Scout dabei, die hatten dann so richtiges Heft über mich. Also die haben genau gewusst, Stärken, Schwächen und so weiter. Also das war auch für mich als junger Spieler schon beeindruckend, wie intensiv sich so ein Verein mit einem beschäftigt. Und dann kam halt auch noch dazu, dass Leverkusen damals ja eigentlich mit zu den Top-Mannschaften in Europa gehört hat. Also die waren ja damals im Champions-League-Finale. War im DFB-Pokalfinale, haben am letzten Spieltag gegen Unterhaching dann leider die deutsche Meisterschaft weggeschmissen. So klar muss man sagen, weil sie waren eigentlich kurz davor. Und einige Spieler waren dann auch noch bei der WM und sind dann noch Vize-Weltmeister geworden. Also und einfach zu dem Zeitpunkt mit Lucio, mit Huren, brasilianischen Nationalspieler, Diego Placente, mit Bernd Schneider, also ich kann jetzt noch ein paar, Oliver Neuville, Carsten Ramelow. Das war eigentlich nur ein Sammelsurium aus Nationalspielern. Wenn du von so einem Verein so eine Anfrage bekommst, und dann musst du das genau überlegen. Und klar, einerseits war das mein Verein, aber ich habe gewusst, mit dem Verein kann ich wahrscheinlich Champions League spielen. Und als junger Spieler, das war natürlich der nächste Step nach der Bundesliga, irgendwo, okay, Champions League. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den Step zu machen. Und man muss ehrlich sagen, 60 hat man damals auch keine Steine in den Weg weggelegt, weil finanziell das natürlich für den Verein auch sehr lukrativ war.
Ich meine, weil du es gerade angesprochen hast, Champions League, ihr habt da gegen Real Madrid gespielt, auf einmal gegen Barcelona, also über die Jahre jetzt verteilt, gegen Liverpool. Da muss es doch ultra geile Geschichten von geben. Fällt dir da noch irgendwas Konkretes ein, irgendwas Verrücktes, irgendwas was Wildes, was da passiert ist auf Reisen?
Bei Real Madrid, da waren es damals die Galaktischen, Zinedine Zidane, ja, David Beckham, also das war ja ein Sammelsurium an Weltstars, Roberto Carlos. Ja, ich durfte dann eine Viertelstunde gegen Roberto Carlos spielen. Ich war froh, weil die Viertelstunde vorbei war. Weil das war kein Mensch. Das war eine Maschine. Also der hatte ein Oberschenkel von dem, waren 2 von meinen. Also und einfach, da hast du auch nochmal gesehen, dass es dann doch nochmal ein anderes Niveau gibt als Bundesliga. Ja.
Was ist das krasseste Tauschtrikot, das du zu Hause hängst?
Also auf der ich schon ein bisschen stolz bin, ist eigentlich Ryan Giggs. Also von Menu
da
damals.
Da darf man stolz drauf sein.
War auch so, wenn ich überhaupt ein Vorbild gehabt habe, das war schon er. Also war auch linke Seite und ich habe ja auch da links gespielt und einfach die Art und Weise. Und wenn er den Ball bekommen hat, ich weiß nicht genau, wo wir da gespielt haben, er hat den Ball bekommen, hat das ganze Stadion, go Gixi, go. Also dann ging es halt nur, dann hast du nur gesehen, wie da drüben ein Blitz startet. Also dann, das war einfach, ja. Der hat ja, glaube ich, mittlerweile, der glaub ich, über 6 Premier League-Spiele gemacht, hat im hohen Alter noch bei ManU gespielt. Also ein fantastischer Spieler.
Hohes Alter, also 38.
Ja, und da ist vielleicht schon so ein bisschen eine Anekdote, weil ich wollte dort unbedingt sein Trikot haben und bin dann nach dem Spiel zu ihm gegangen und das war wie so ein Schuljunge, wenn er zum, keine Ahnung, zu wem geht. Also ich habe dann gesagt, Mr. Giggs, also obwohl wir ja auf demselben Level spielen eigentlich. Und trotzdem hatte ich so einen Respekt vor diesem Menschen und Spieler, dass ich ihn mit Mr. Giggs angesprochen habe und can I have your shirt, please? Und dann hat er gesagt, ja, wenn, also im Tunnel, gib das mir. Was er mit meinem gemacht hat, weiß ich nicht. Das wahrscheinlich.
Das
wird jetzt nicht so einen großen Platz haben in so einem Zuhause. Also,
auf jeden Fall.
Ich glaube eher nicht.
Aber, ich glaube, wenn man bei Giggs reinkommt, dann hängt das direkt im Entree.
Unbedingt, ja. Genau. Aber zumindest in meinem Büro hängt es und da bin ich echt stolz drauf.
Das darf so sein. Da habt ihr natürlich geile Erinnerungen gesammelt, aber der erste große Titel kam ja dann mit dem VfB 2007 erst. Ich glaube, Trapattoni hat dich geholt, ne?
Ja, genau.
Der, aber Flasche leer, wurde dann gekickt. und dann war es Armin Fee, oder?
Ja, genau.
Wie war das dann für dich? Der Junge aus Feldmoching hat dann auf einmal die Meisterschale da in der Hand und du hast es ganz nach oben geschafft und da hattest du ja aber auch schon viele Verletzungen gehabt. War das dann eher für dich so eine Genugtuung, dass du dir dachtest, geil, jetzt habe ich es euch oder mir selber auch gezeigt, weil du es ja trotzdem noch geschafft hast mit dieser Mannschaft? Oder war das einfach nur pure Demut, weil du dir dachtest, Alter, wie krass ist das hier? Ich darf die Meisterschale mit hochhalten.
Ja, man muss da die Vorgeschichte ein bisschen erzählen, weil ich habe mir damals unterm Giovanni Trapattoni noch in einem Testspiel gegen AC Siena, ich kenne den Namen sogar noch, Daniele Portanova, hatten mir an der Mittellinie den Knöchel gebrochen. Also eine WBC-Fraktur, also alle Bänder durch, Syndesmose, kompletter Knöchel einfach kaputt. Ich bin dann auch ohnmächtig geworden auf dem Platz. Also die haben mich wieder in der Kabine haben sie mich wieder zurückgeholt und dann auch gleich Nottransport, also Richtung Krankenhaus und so weiter. Notoperation noch in der Nacht. Dann habe ich meine Reha angefangen und dann habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, weil ich hatte immer Schmerzen komischerweise im anderen Knie und es hieß immer, ja, wahrscheinlich Überbelastung, weil du halt immer mehr auf dem Knie gehst. Und bis ich dann irgendwann halt in der Nacht Schweißausbrüche bekommen habe und halt hohes Fieber, über 40 Grad. Dann haben sie mich sofort zurück nach Stuttgart. Und da haben sie dann gesehen, dass ich halt eine Knochenalterung hatte. Also das ist eins mit der schwierigsten Sachen, die man behandeln kann, weil das haben zum Beispiel Leute, die jetzt einen Autounfall haben oder sich, keine Ahnung, einen Motorradunfall und du hast einen offenen Bruch und da kommen dann Bakterien rein. Ja. Und bei mir war noch der Staphylococcus aureus, das ist ein multiresistenter Krankenhauskeim, war da drin und der hat meinen Schienbeinkopf von innen aufgefressen. Also ich hatte ein Loch im Schienbeinkopf und dann war ich fast 4 Monate im Krankenhaus in Tübingen, bin dann 12-mal operiert worden, bis mir ein Ersatzknochen eingesetzt worden ist, dass es überhaupt weitergeht.
Weil die Nummer habe ich auch gelesen. Ja. Du hast wirklich einen Knochen von einem toten Menschen
genau. Drin. Die haben mir Stammzellen entnommen aus der Hüfte, haben dann den Knochen bestrahlt mit meinen Zellen, Alter. Damit mein Körper überhaupt den Knochen annimmt, weil sonst hätte er den wahrscheinlich wieder abgestoßen. Das hat dann 3-mal gebraucht, bis erstmal alle Bakterien raus waren aus der Höhle, also aus dem Hohlraum im Schienbeinkopf. Und bis der Körper das dann auch so akzeptiert hat, dass es jetzt mein Knochen ist. Und deswegen kommen auch diese ominösen 12 Operationen zusammen, weil bei mir steht immer irgendwo 19 Operationen. Ja, ich war verletzt, aber diese 19 kommen wirklich rein aus dieser ganz schweren Geschichte zusammen und ich musste ja teilweise auch dann meine Reha mit einer offenen Wunde anfangen, weil meine Muskulatur eigentlich schon weg war. Aber die Ärzte gesagt haben, okay, du musst dich jetzt irgendwie an die Beinpresse hocken. Ich bin dann immer rübergehumpelt in so ein normales Fitnessstudio, weil das Krankenhaus hatte keinen Fitnessraum. Also musste ich immer rüber in ein normales Fitnessstudio und ich kam dann immer mit meinen 2 Drainageflaschen voller Blut. Und die anderen, die Bodybuilder haben mich immer angeschaut. Und dann hat einer mal zu mir gesagt, Junge, willst du nicht mehr rübergehen ins Krankenhaus? Du schaust nicht gut aus. Ja, ich muss an die Beinpresse hin, weil sonst ist mein Muskel weg. Das war schon brutale Zeit. Und da war es auch auf der Kippe gestanden, ob ich überhaupt nochmal spielen kann. Aber
woher kommt da dieser ultimative Wille? Weil, also das ist ja dann, es war ja eher die Frage, kann der wieder normal laufen? Ne. Aber noch lange nicht die Frage, kann der Leistungssport in der ersten Fußball-Bundesliga und in der Champions League weiter betreiben. Ja. Das ist ja, also du bist ja wirklich das Stehauf-Männchen par excellence. Woher kommt denn dieser Wille, dass man wieder so hoch auf dieser Ebene wieder mitspielt? Das geht mir nicht in die Birne rein. Das finde ich so krass.
Ja, einerseits natürlich schon durch meinen Vater auch. Also der hat mich da gerade in Richtung Wille und Durchbeißen, sage ich jetzt mal, hat er mich da schon geprägt. Und es gab ja auch schon vorher in der Jugend, gab es das immer Situationen, wo du nicht gespielt hast, wo du auch down warst. Und er ist halt dann einer, der dich nicht in die Opferrolle schiebt, sondern dass der eher dann sagte, pass mal auf, jetzt krieg mal deinen Punkt beim Punkt hoch und reiß dich zusammen und geh da durch und zieh durch. Und da war auch eine Situation, da wo ich dann auch irgendwann nach der 10. Operation, ich hatte einfach die Schnauze voll. Ich hatte die Schnauze voll gehabt von den Medikamenten, von den Operationen. Und ich habe dann gesagt, okay, die zweite Option wäre gewesen, die nehmen mir was weg aus der Wade, also Muskulatur, stopfen es da rein, damit der Hohlraum durchblutet ist, dass die Bakterien bekämpft werden. Aber dann ist halt Game Over. Also dann kannst du nicht mehr Fußball spielen. Also zumindest nicht mehr auf dem Niveau. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt lass das machen. Ich habe die Schnauze voll, ich mache was anderes. Ich gehe zurück in den normalen Beruf. Und dann hat er zu mir gesagt, willst du aufgeben? Und das war dann ganz, ganz böse Frage, weil irgendwo in mir drin hat sich dann gesträubt, ja zu sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, mach nochmal die zwei Operationen. Und dann irgendwann kam so dieser Punkt, wo ich es dann unbedingt wollte. Also wo ich es dann unbedingt wollte und wo ich dann gesagt habe, okay, egal was jetzt noch kommt, ich komme noch mal zurück. Also ich will meine Karriere jetzt nicht so beenden. Und das kam ja noch zwei, dreimal eigentlich danach auch noch. Also bis ich mit 35,5 aufgehört habe, waren immer wieder mal so Situationen, wo ich dann kurz vorm Aufgeben war, aber irgendwo ist es in mir drin, dass ich das nicht kann. Ja.
Wahnsinn. Ja. Um nochmal auf die Meisterschaft dann zurückzukommen, jetzt wo wir diese Vorgeschichte kennen, wie war das in diesem Kontext gesetzt dann, dass du das noch mitgeschafft hast?
Ja, also ich habe in dem Jahr dann noch 13 Einsätze gehabt. Was auch die ich mir hart erkämpfen musste, weil die Mannschaft damals vom VfB Stuttgart, wenn man sieht, wo die Spieler dann gelandet sind, das waren ja damals die jungen Wilden. Ja. Da waren sie noch nicht so präsent, sag ich mal, oder noch nicht so im Fokus wie Mario Gomez zum Beispiel, ein Sammy Khedira, ein Serhat Tasky, ein Thomas Hitzlsperger, also Wahnsinn. Roberto Hilbert, also die, wonach dann alle Nationalspieler waren und wahnsinnige Karrieren gemacht haben, waren da so ein bisschen die sind gerade gekommen, also die kamen da aus der Jugend und haben dann da unheimlich gut performt. In meinem Nachhinein hat mir gesagt, ja klar, mit der Mannschaft muss deutscher Meister werden. Nee, damals nicht. Das hat sich noch nicht so angedeutet. Aber es lief uns halt viel rein und wie gesagt, ich musste mal jede Minute hart arbeiten. Und wenn du mal ein Jahr nicht Fußball spielst und nicht auf dem Niveau trainieren kannst und dann dich wieder dahin zu arbeiten auf das Niveau. Für mich war das, ich habe mich gefreut über die deutsche Meisterschaft, weil im Endeffekt, du warst dabei, du hast 13 Spiele gemacht, du hast einen kleinen Beitrag dazu geleistet, weil es ist nicht bloß immer die Spiele, sondern es ist ja auch das Training. Es liegt oft auch an den Spielern, die nicht spielen, so, welches Trainingsniveau halten die? Weil wenn die alle beleidigt sind oder wenn die alle sauer sind, dann hast du kein Trainingsniveau mehr, also wirst du dann auch irgendwo kein Spielniveau mehr kriegen. Ja, ja. Ja, und das waren dann auch Spieler wie Streller zum Beispiel, Schweizer Nationalspieler, hat auch nicht immer gespielt, aber auch in jedem Training Gas gegeben. Ludovic Manuel war rein, raus, war auch in jedem Training gute Stimmung. Markus Babbel war dann 34, hat dann hinter Mathieu Delpierre und Fernando Meira, die beiden Innenverteidiger, auch nicht mehr so viele Minuten gespielt, hat dann auch sich vollkommen in den Dienst der Mannschaft gestellt, war eigentlich fast schon wie so ein Co-Trainer. Er hat immer geschaut, dass es in der Kabine stimmt, dass auch er uns gerade, die jetzt nicht so viel gespielt haben, immer wieder auch mitnimmt, dass er uns einfach motiviert. Und somit hat dieses Konstrukt perfekt funktioniert, sage ich mal, mit Armin Fee als Trainer, mit Alfons Ziegel als Co-Trainer. Und natürlich lief uns dann auch viel rein, muss man auch sagen. Hinten raus, wir waren glaube ich am vorletzten oder drittletzten Spieltag zum ersten Mal Erster. Und dann war es dann immer hergegeben, aber da lief natürlich auch viel rein, ja.
Du bist dann eine Saison später oder eigentlich in dem Transferfenster, aber wieder nach München gegangen. Und da frage ich mich, weil ihr seid Meister geworden und ja, du hattest ja auch eben deine Verletzungsgeschichten und du warst jetzt kein Stammspieler, aber es gibt, das ist zumindest meine Meinung, du kannst mir gerne revidieren, aber es gibt schon irgendeinen dazwischen zwischen deutscher Meister und ich gehe zum 8. in der zweiten Liga damals. Ja. Es gab sicherlich auch ein paar andere Möglichkeiten oder Angebote. Warum bist du so einen großen Schritt da nochmal gegangen?
Ja, das hat genau mit dieser Verletzungshistorie zu tun auch. Es gab Anfragen von Hannover 96, die wollten mich unbedingt haben. Dann der 1. FC Köln wollte mich unbedingt haben. Gladbach kam noch dazu, Bielefeld, Bochum. So, und die haben mir aber alle zwei Jahre gegeben. Und ich habe aber nicht gewusst, okay, wie lange hält das Ding, beziehungsweise wie lange bleibt es ruhig? Das haben mir auch immer die Ärzte gesagt. Also es ist jetzt gut, Aber wer einmal, das war denen ihr Spruch immer, der war super, wer einmal infiziert ist, ist immer infiziert. Sag ich, ja toll, dankeschön. hätte es mir jetzt auch nicht unbedingt sagen müssen.
Ist nett.
Ja, genau, ist nett gesagt. aber war halt schon so, dass ich gesagt habe, okay, du weißt jetzt nicht genau, wie die Zukunft aussieht. Und es ist jetzt nochmal wichtig, Bundesliga zu spielen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 150 Bundesligaspiele. Ist es nochmal wichtig, jetzt nochmal 30, 40 draufzupacken? Oder 50 vielleicht, keine Ahnung. Oder ist es vielleicht wichtiger, jetzt irgendwas zu haben, wo du weißt, okay, das ist deine Zukunft. So, du baust so also langsam schon die Zukunft auf, weil das war so der erste Step, wo auch in meinem Kopf angefangen hat, okay, die Karriere kann relativ schnell vorbei sein, gerade durch solche Geschichten und dir einfach schon so ein bisschen so eine Zukunft aufzubauen, weil zu dem Zeitpunkt ist dann mein Sohn auf die Welt gekommen und dann hast du natürlich auch dementsprechend eine andere Verantwortung. Da bist du nicht mehr nur für dich verantwortlich, sondern hast halt auch eine Familie und genau, und dann kam irgendwann Stefan Reuter, dann haben wir uns getroffen und dann, ja, dann haben sie gesagt, okay, 4 Jahre. Ja, 4 Jahre, also doppelt so lang. Und natürlich war da auch das Ziel, mit dem Verein in die Bundesliga wieder aufzusteigen. Also das war klar. Und einfach dieses Konstrukt, Allianz Arena wieder in München, ja, auch Enkelkinder bei die Eltern, das Ganze, sagen wir mal, dieses Ganze zusammengenommen, war dann einfach aus unserer Sicht besser, als nochmal jetzt zu einem Verein zu wechseln.
Voll fair. Was würdest du, wenn du so in die Einkehr gehst, sagen, was für ein Daniel hat 2002 die Löwen verlassen und was für ein Daniel ist 2007 dann wieder zurückgekommen?
Ja, das ist ja wie das normale Leben auch. Also du entwickelst dich ja als Persönlichkeit durch Erfahrungen. Also das Leben ist ja immer ein Sammeln von Erfahrungen. Du bist in einer Situation, die geht gut aus, geht schlecht aus. Du ziehst eine Schlüsse draus, sammelst Erfahrungen. So. Und natürlich war ich da schon geprägt von den Jahren, von den 5 Jahren, von den Highlights, aber auch von den Tiefen, die ich hatte. Mein Ziel war klar, natürlich nochmal mit den Löwen aufzusteigen. Ja, das war das große Ziel, haben wir dann leider nicht geschafft, aber ja, die Rahmenbedingungen müssen natürlich auch immer passen. Ja, du kannst natürlich als Spieler dieses Ziel haben, aber das muss halt auch irgendwo passen. Also es muss beim Aufstieg muss vieles in die richtige Richtung gehen und wir hatten mal noch ein Jahr, wo es klappen hätte können, wo Volland noch da war, Kevin und so weiter, Stefan Aigner. Da hätte es, glaube ich, klappen können. Aber ansonsten war halt immer wieder viel, viel Ärger, viel Unruhe, viel nicht wissen, wie es weitergeht. Und das will man oder das wollen vielleicht Leute von außen nicht so oft hören, weil die sagen, ja, das sind Fußballprofis, die sind hochbezahlt, die müssen das ausblenden können, kannst du nicht immer. Weil wenn du immer Unruhe hast, also es ist ja genauso, wenn jemand mir gegenüber sitzt, den ich nicht mag oder die negative Energie merkst du ja irgendwo oder mit dem du nicht klarkommst. Und genauso ist dann in solchen Situationen. Du merkst es im Umfeld, du merkst einfach, dass du fühlst dich einfach ein bisschen anders. Ja.
Hätte man damals schon irgendwie, weil es lief, wie du ja gesagt hast, schon nicht so wahnsinnig rosig, aber hätte man sich damals vorstellen können, dass es eben nicht unbedingt noch weiter nach oben, sondern viel, viel weiter nach unten gehen könnte?
Ja, vorstellen, also mit sowas beschäftigst du dich eigentlich nicht. Aber zum Beispiel, wo ich im ersten Jahr, wo ich zurückkam, waren wir nach 7 Spieltagen, waren wir Tabellenführer. Mhm. Und zum Schluss muss man ja darum kämpfen, dass wir nicht absteigen. Aber dann eine Negativserie hatten in der Rückrunde viele Verletzungen, wo wir es dann auch gerade geschafft haben. Und dann hast du halt schon gemerkt, okay, die zweite Liga, das kann in beide Richtungen gehen. Also das, wenn du mal einen Negativlauf hast oder wenn du nicht an das Maximum deiner Leistungsfähigkeit kommst als Mannschaft und dann noch Probleme außenrum kommen, dann kann es auch mal schnell in die andere Richtung gehen. Aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nicht vorstellbar. Nee. Also das war nicht im Kopf drin. Nee.
Weil eigentlich, es lief ja, bis du dann in die zweite Mannschaft gegangen bist, relativ okay noch. Also wenn man sich jetzt einfach die Tabelle am Ende der Saison jeweils angeschaut hat, dann ist aber, danach ging eigentlich nichts mehr. Dann war nur noch Abstiegskampf. Und ich glaube, es gibt auch innerhalb der Fans beim TSV 1860 viele, die würden das gerne Hasan Ismail irgendwie in die Schuhe schieben. Wo ich mir jetzt aber denke, gut, der kam halt 2011. Also nur er kann es nicht gewesen sein, weil sonst wären die 3 Jahre danach auch schlecht gelaufen. Nimm uns da mal mit. Was ist denn da passiert, dass irgendwie hast du diesen Absprung da ja wieder geschafft? Bist dann eben Jugendtrainer gewesen in der zweiten Mannschaft. Aber was ist da passiert, dass dann 3 Jahre, bis es dann richtig geknallt hat, nur noch Abstiegskampf war?
Also erstmal, wie du gesagt hast, 2011 kam dann Hasan Ismail. Das war ja auch eine ganz schwere Stunde, weil da wussten wir Spieler auch nicht, geht es überhaupt weiter oder müssen wir morgen zum Arbeitsamt gehen, weil der Verein eigentlich faktisch tot war, finanziell zu dem Zeitpunkt. Und der Robert Schäfer damals als Geschäftsführer uns auch schon gesagt hat, dass wir praktisch Gehaltseinbußen akzeptieren müssten, um einfach überall Gehalt zu sparen. Die haben halt versucht, über im ganzen Verein irgendwo ja noch Geld irgendwo ja zu generieren, irgendwo aufzutreiben, aber selbst das hat nicht mehr geholfen. Und dann war es ja wirklich, ja, es war 11:45. Also wir waren da in der Kabine gesessen und dann kam irgendwann die Meldung, dass da ja dass ein Investor gefunden worden ist und dass der Verein nicht in die Insolvenz geht und dass das Ganze nochmal weitergeht. Da fällt dann natürlich erstmal ein Stein vom Herzen. Und am Anfang war es ja auch so, dass es eigentlich auch wohlwollend, so hat man zumindest das Gefühl war, auch von der Fanlandschaft irgendwo wohlwollend auch akzeptiert wurde, dass jemand da ist, der den Verein gerettet hat, weil damit das in der zweiten Liga weitergeht. Zumindest, sage ich mal, vom größten Teil. Weil die Allianz Arena war ja sowieso immer ein Thema. Und das auch bei den Fans, ist ja klar. Und dann lief es eigentlich so dahin. Hasan Ismail wollte halt immer, dass wir aufsteigen. Dann kamen schon die ersten Geschichten, so mit Sven-Göran Eriksson und so. Dann auch, wo er dann irgendwann mal gesagt hat, we need a new Sportchef. Also da, wo er dann auch wirklich dann auch mehr oder aktiver wurde oder auch mehr dann Einfluss haben wollte im Verein. Was natürlich nicht geht in Deutschland, das ist auch klar.
Übrigens 50 plus 1.
Und ich glaube, da waren so die ersten Risse so in dieser Kooperation, dieser Zusammenarbeit, wo sich der Verein dann ein bisschen selbstständiger gemacht hat, ein bisschen auch distanziert hat, eher das Gefühl gehabt hat, sie wollen nicht mehr so richtig mit ihm. Der Verein das Gefühl gehabt hat, ja, er will nur so, wie er will. Und ich glaube, da waren dann die ersten Risse in der Zusammenarbeit. Und am Ende des Tages ist es darin gemündet, dass er dann doch nochmal, glaube ich, in einem Jahr mit Vitor Pereira einen Trainer geholt hat, den ich als Trainer unheimlich schätze. Das ist für mich ein Top-Trainer. Das ist, man muss ja bloß seine Station anschauen. Auch inhaltlich. Also ich durfte damals Co-Trainer ja sein. Was ich in dem halben Jahr gelernt habe, das war sensationell. Aber die Mannschaft war damals halt, und das hat er, glaube ich, vielleicht ein bisschen unterschätzt. Die Mannschaft war ein zusammengekaufter Haufen. So klar muss man sagen, das waren sehr, sehr gute Einzelspieler. Aber es hat halt in der Mannschaft 0,0.
Ich glaube, es war der teuerste Kader der ganzen Liga, ne?
Genau, ich glaube sogar der Dritter, ja, genau sowas in der Richtung. Und da hast du halt wieder genau das gesehen, was halt auch in vielen, ob das bei Hertha BSC jetzt war, mit dem Investor, du kannst dir Erfolg nicht kaufen. So einfach ist es. Im Fußball kannst du dir Erfolg nicht kaufen. Du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen mit besseren Spielern, das sieht man ja auch in der Premier League, aber trotzdem brauchst du A, einen Trainer, der die Vereins-DNA versteht, Und B, brauchst du eine Mannschaft, die dann trotzdem irgendwo eine gewisse Chemie zueinander findet. Und das hat da eigentlich einfach nicht gepasst. Und dementsprechend dann eigentlich nur die logische Konsequenz, dann, dass der Verein abgestiegen ist. Ja.
Jetzt will ja aber so niemand im Verein irgendwie dem Verein was Böses. Stellt sich ja keiner hin und sagt, ich sabotiere jetzt hier das ganze Ding. Und trotzdem, und das ist gar nicht böse gemeint, aber ich kenne einfach wirklich keinen Verein, bei dem es auch nach außen hin so immer gebrodelt hat, und jetzt ist es vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, aber eigentlich die letzten 10, 15 Jahre ganz gemein gesagt eine regelrechte Shitshow da hingeliefert hat. So, woher kam das? Weil ich meine, du hast diesen Verein, du kennst ihn so gut, erklär uns das mal bitte, wie solche Dynamiken entstehen können, solche Strukturen, dass man sich denkt so, ihr seid euch ja selber eigentlich der größte Konkurrent und der größte Feind. Warum geht's denn nie in eine Richtung über Jahre oder Jahrzehnte?
Ja, das ist die gute Frage. Das ist, glaube ich, die Frage, die sich auch viele Fans stellen oder überhaupt Leute, die jetzt nicht in dem Inner Circle drin sind. Du hast halt bei 60 halt, wie gesagt, der IV hat sich ein bisschen emanzipiert dann, weil er das Gefühl hatte, oder auch die Gefahr gesehen hat, dass es, dass der Investor zu viel Einfluss haben möchte, zu viel auch vorgeben möchte, zu viel Druck auch ausübt auf den Verein. Und dann ist halt dieser extreme Riss entstanden. Und dann hat man halt irgendwann immer das Gefühl gehabt, es ist ein Zusammen, sondern es ist eher immer ein Gegeneinander. Und deswegen war es ja auch immer für Personen, die da gearbeitet haben, relativ schwierig, weil das waren dann irgendwann zwei Seiten. Das war die Seite des EVs und es war die Seite vom Investor. So, und egal wie du dich geäußert hast, wurde es irgendwo zugeordnet. Also es ist gar nicht mal jetzt gewollt, aber allein schon aus der Öffentlichkeit raus, aus der Presse raus. Und dann, wenn du das gesagt hast, dann warst du eher in Richtung da und dann warst du wieder eher nicht so gern gesehen beim anderen. Wenn es so war, dann war es genau andersrum. Und du kannst dich natürlich nicht als Trainer immer so verhalten, also du bist ja kein Politiker, also auf gut Deutsch. Also ich möchte den Politikern jetzt nicht zu nahe treten, aber du musst natürlich auch mal Aussagen treffen, also Klarheit für Klarheit sorgen. Und du kannst dann immer sagen, hier und da und Hauptsache ich komme jetzt nirgendwo, ich ecke jetzt nirgendwo an bei den beiden Seiten. Und das hat es halt extrem schwer gemacht. Und das war dann irgendwann schon extrem festgefahren, dieses ganze Thema. Und das ist, glaube ich, und selbst bei den Fans gab es ja die Einwandern, ja, für einen Investor, weil er gesagt hat, ja, ohne Investor kommen wir nicht mehr hoch, dann bleiben wir da irgendwann, da versauen wir in der dritten Liga. Die anderen Fans sagen, ja, lieber dritte Liga oder lieber Regionalliga, aber bitte nicht mehr mit dem. Also, also selbst in die Fanlandschaft hat das ganze Thema gespalten. Und wenn du so ein Thema hast, das permanent da ist, das permanent irgendwo auch Energie aufsaugt, weil du beschäftigst dich ja permanent mit dem Thema.
Ja.
Egal, wer das ist in dem Verein. Und die Öffentlichkeit beschäftigt sich mit dem Thema. Das nimmt dir halt Energie, die du eigentlich für andere Sachen bräuchtest. Und du hättest schon in dem Verein eine brutale Power, aber du müsstest die halt mal in Linie kriegen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Du kriegst diese Power, die du hast, nicht in Linie.
Aber geht das, solange Hasan Ismail da ist, und das bewerte ich jetzt nicht anhand seiner Taten oder Handlungen, das kann ich überhaupt nicht, aber er ist ja offensichtlich einfach die Konfliktlinie. So, dass die einen stellen sich auf die eine und die anderen auf die andere Seite. Kann es da eine Einigkeit geben, solange er da ist? Einfach nur, weil er da ist, so?
Ja. Ja, es gibt halt Leute, die sagen, das wäre jetzt eigentlich gut gewesen mit dem Verkauf. Mhm. Das war ja dann auch wieder so eine Geschichte. Also
ja.
Ja, das passt dann irgendwo
60,
auch. Ja, das passt dann irgendwo auch wieder. Aber dass einfach mal dieses Kapitel beendet ist, vielleicht für ihn persönlich, weil er sich, glaube ich, auch viel geärgert hat in der Zeit und auch auch immer so ein bisschen schlecht in ein schlechtes Licht gerückt gefühlt hat, obwohl er eigentlich sehr, sehr viel Geld bezahlt, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also der hat jedes Jahr 60 wieder die Fortführungsprognose bezahlt, damit es wieder weitergeht. Das vergessen auch wieder viele Leute. Andererseits, dass einfach mal dieses Thema beendet ist. Dass einfach mal vielleicht jemand anderes da ist, der ein unbeschriebenes Blatt ist für die Fans, der seine eigene Geschichte schreiben kann. Dass es wirklich so ein Punkt Null gibt und das okay, jetzt ist vorbei und jetzt startet mal irgendwie wieder. Aber man muss ehrlich sagen, er hält sich ja momentan eh komplett zurück. Also von Hasan Ismail oder allgemein, sagen wir auch von seinen Mitarbeitern, hörst du ja gar nichts mehr. Also das ist ja wirklich so, dass er sich komplett jetzt zurückhält, zumindest in der Öffentlichkeit. Und er hat ja auch selber gesagt, also wenn jetzt jemand kommen sollte und einen Preis aufrufen würde, den er akzeptieren könnte, dann glaube ich, dann hätte er auch nichts dagegen, wenn das dann passieren würde.
Ich glaube, die Illusion bei vielen Menschen ist, dass es zwangsläufig besser werden muss, wenn jemand anderes kommt. Man weiß es aber
ja,
halt
genau,
nicht. Ne?
Man weiß es nicht, ja.
Lass uns an ein Datum kurz noch zurückgehen, das du vorhin auch schon angesprochen hattest. Das war der 30. Mai 2017. Allianz Arena, Donnerstagabend. Jahn Regensburg schickt 60 in die dritte Liga runter. Es war völliger Ausnahmezustand. Ich habe mir vor der Aufnahme nochmal die Bilder angeschaut. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, ist auf den Platz geflogen. Und was dann schon sehr erstaunlich ist und jeder... Ich glaube, vor allem viele 60-Fans werden uns heute zuhören. So jeder, der diese Bilder kennt, hat das noch total vorm inneren Auge. Es hat sich kein Vereinspräsident diesen wütenden Fans entgegengestellt, auch nicht Pereira, sondern der Co-Trainer, nämlich du. Der es eigentlich überhaupt nicht machen müsste, auch nicht der Kapitän war es, sondern du. Nimm uns mal bitte an diesen Abend mit zurück.
Ja, du hast es dann schon gemerkt, auch nach dem 0-2 und umso länger das Spiel gelaufen ist, dass sich da was aufstaut im Stadion. Du blickst da immer auch ein bisschen rüber in Richtung Kurve und ja, dann flogen ja schon die ersten, Sitzschalen. Da muss man auch selbst heute noch sagen, dass der Regensburger Torwart da grandios reagiert hat, also da keine Riesenshow gemacht hat, sondern die einfach wieder zurückgeschmissen hat und weitergespielt hat, sonst hätte er es wahrscheinlich für den Verein nochmal ganz drastische Strafen gegeben, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre, theoretisch, dann wäre es, glaube ich, nochmal mehr eskaliert, auch Richtung Strafen und Richtung DFB. Und irgendwann war es halt so, dass dann trotzdem nicht mehr weitergespielt werden konnte und dann hieß es ja, was machen wir jetzt? Also es ist komplett am Eskalieren, die ganze Situation. Und dann kam halt der Stefan Schneider zu mir und dann hat mir gefragt, ob er mit mir rübergeht in die Kurve.
Damaliger Stadionsprecher.
Genau, damaliger Stadionsprecher und ja, auch ein Löwen-Urgestein, also muss man echt sagen, also blauer durch und durch. Und ich glaube, er hatte die Idee, dass man da vielleicht noch was retten könnte. Aber ich war, wo ich auf dem Weg schon war, dann habe ich, glaube ich, da in diese Menschenmenge geschaut und war halt wahnsinnig viel Wut, wahnsinnig viel Hass, Enttäuschung, Verzweiflung. Und ich habe irgendwo versucht, noch irgendwas zu sagen, aber es war schwierig einfach. Ja. Ich habe auch nicht mal gewusst, was ich da ins Mikro sagen sollte, weil auch im Nachhinein, egal was ich da gesagt hätte, das wäre egal gewesen. Das war einfach schon so aufgeheizte Stimmung und klar, dann bist du auch noch emotional, du bist ja noch mittendrin, also du bist ja noch mitten eigentlich im Spiel und dann auf einmal vor der Kurve. Und ich weiß ja, dass es da Leute gibt, die einen gewissen Ton vorgeben. Und ich habe mir gedacht, okay, bevor ich jetzt da groß ins Mikro reinschrei irgendwas, und dann versuche ich wenigstens mit den Leuten in Austausch zu kommen, dass die versuchen, Situation zu, sagen wir mal, zu beruhigen. Aber, ja, und dann ist halt komplett eskaliert. War dann ein bisschen blöd, die Situation. Und dann wurde ich halt irgendwann weggezogen von den Polizisten. Ja.
Das sind sehr, sehr beeindruckende Bilder. Das ist echt krass.
Ganz komische Situation gewesen, ja.
Wann war denn dann eigentlich klar, dass du weitermachst als Trainer? Weil ich glaube, ein paar Tage hat es ja nur gebraucht, dass Ismail auch gesagt hat, nee, Kohle gibt's nicht von mir, es geht nicht in die Dritte, es geht direkt in die Regionalliga. Wann war für dich klar, dass du als Chefcoach übernimmst?
Also erstmal gar nicht. Also dann die nächsten Stunden waren dann so, dass du einfach komplett leer warst. Also die ganzen Spieler sind dann einfach gefahren. Ich war noch oben dann in der Hospitality Area, also wo das dann Essen gibt und so. Und dann hast du sehr viele auch weinende Menschen gesehen. Ja, die Pressesprecherin hat dann noch in meinen Armen geweint. Das war eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Das war einfach furchtbar. Und dann hast du auch erstmal so ein paar Tage gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Und dann ging es ja schon am Freitag. Das Spiel war am Dienstag, glaube ich. Am Freitag kam dann die Nachricht, dass es nicht weitergeht. Dann hat man irgendwo mitbekommen, dass irgendwie keiner mehr da ist, also dass alle irgendwo Verantwortlichen weg sind. Also so, wer macht denn jetzt überhaupt noch was? Es war, glaube ich, noch ein Justiziar war noch da. Der Wolfgang Schellenberg war noch da, also der NLZ-Leiter. Ich war noch da, und dann haben wir, obwohl wir noch gar nicht gewusst haben, wer das macht oder wie es überhaupt weitergeht, aber wir zwei haben gesagt, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie eine Mannschaft zusammenstellen, weil wir haben ja gewusst, okay, U21, Spieler, vielleicht ein paar Jungs aus der U19, erstmals, dass du überhaupt mal ein Grundgerüst hättest, falls es weitergeht. Weil es war ja auch noch, also die Insolvenz war noch lange nicht abgewendet, weil der Verein war ja eigentlich in dem Moment erstmal tot. Selbst in der Regionalliga. Also wir haben nicht einmal gewusst, ob wir in der Regionalliga starten. Du hast nichts gewusst zu dem Zeitpunkt. Und das ist vielleicht auch das, was die Leute oft vergessen, wie kritisch die Situation war. So im Nachhinein hört man immer, wir sind mal wieder aufgestiegen aus der Regionalliga. Das muss ein Anspruch von 60 sein. Die waren ja nicht dabei, wo der Tag X war und was dann danach alles passiert ist, wie schwer das war. Ja, auch die Spieler zu überzeugen, das war nicht so, ja, bleibst du bei 60? Ja, klar. Ja, wie geht's denn weiter? Ja, keine Ahnung. So war.
Aber wie, da musst du uns bitte einmal kurz mit reinnehmen. Ja. Wie funktioniert das dann? Weil, okay, du hast deine U19-Spieler, die kriegst du schon irgendwie zusammengekerchert. Ja. Aber wie überzeugst du gestandene Spieler davon, hey, von der zweiten Liga, komm mal mit in die Regionalliga, das ist total gut für deine Karriere. Das ist ja eigentlich ein Karriere-Selbstmord.
Ja, das war eigentlich der allerletzte Schritt. Also der erste Schritt war, die U21-Spieler zu überzeugen, weil die natürlich auch Angebote hatten. Wir waren damals Zweiter in der Regionalliga. Mhm. Also hinter Unterhaching, vor Bayern 2, vor Nürnberg 2, vor Augsburg 2. Mhm. Also wir waren Zweiter, das waren richtig gute Jungs, die natürlich auch dann Angebote hatten. Zum Beispiel den Christopher der Werner konnte man nicht halten. Der ist dann weggegangen. Julian Justwan konnte man nicht halten. Der ist dann weggegangen. Kilian Jakob konnte man nicht halten. Mhm. Der ist dann weggegangen. Also ein Simon Tempelmann ist dann weggegangen. Mhm. Die konnten wir alle nicht halten, weil wir ihnen keine Perspektive zeigen konnten. Mhm. Und die anderen Jungs, zum Beispiel Felix Weber, der nachher mein Kapitän war, die musste ich auf der emotionalen Schiene erwischen. Weil faktisch war es so, also wir wussten nicht, ob am 1.7. bei den Jungs, die Verträge auslaufen, ob wir da einen Vertrag überhaupt unterschreiben können. Also dann kam ja der Markus Fauser, der das Ganze dann übernommen hat als interimistischer Geschäftsführer, der versucht hat, das Ganze, die Insolvenz abzuwenden. Und ich glaube, ich war jeden Tag bei ihm oben und habe gesagt, du, wann können wir Verträge unterschreiben? Sagt er, ja, ich weiß ja nicht. Sag ich, ja, okay. Dann war ich am nächsten Tag wieder da gestanden. Also es war schon wie so ein bisschen lustig, aber wo es eigentlich überhaupt nicht lustig war, aber du stehst als Trainer da und weißt nicht, du fängst die Vorbereitung an und du weißt noch nicht mal, ob du ab 1.7. mit dieser Truppe in die Saison starten kannst, weil du nicht Verträge unterschreiben kannst. Ja, und das vergessen Leute oft, wie kritisch die Situation war. Und wie schwierig das auch für alle war. Also es war nicht bloß für mich schwierig, sondern es war für die Spieler schwierig. Es war für die Leute, die außenrum gearbeitet haben, schwierig. Vom unserem Zeugwart über die Waschfrau, weil keiner wusste, wie es weitergeht. Und trotzdem hat sich jeder zusammengerissen und hat ganz normal seinen Job gemacht. Mhm. Und hat ganz normal trainiert, hat ganz normal seine Arbeit gemacht. Und das ist eigentlich die Riesenleistung. Im Nachhinein, klar, sieht man nur diesen Aufstieg. Aber dass die Leute dann einfach das akzeptiert haben, die Situation, und einfach weitergemacht haben, ohne zu wissen, ja, geht's nachher weiter oder wie ist die Situation? Und da muss man alle mit reinnehmen.
Wahnsinn. Wie war das dann am ersten Spieltag, als ihr dann quasi nach Hause gekommen seid und von der Allianz Arena, die von vielen 1860-Fans ja verteufelt wurde, wieder ins Grünwalder Stadion gekommen seid und da willkommen geheißen wurdet?
Das war elektrisierend. Obwohl bloß 12,5, also in Anführungsstrichen 2500 Zuschauer da waren, aber das war von der ersten bis zur letzten Sekunde. Da war das Spiel gar nicht mal so entscheidend. Also, klar geht es immer mit dem Spielverlauf ein bisschen hoch runter, aber da war eine Stimmung, das war sensationell. Und nachdem, was alles passiert ist, also nach dem ganzen, ja, man kann es ja gar nicht in Worte fassen, negativen Emotionen, negativen Gefühlen, negativem Außenbild, das man dann auch abgegeben hat in der Situation, also mit den Schalen und so weiter, dann wieder mit so einer positiven Energie reinzugehen in diese Saison und zu sagen, okay, jetzt greifen wir nochmal an, und das ist halt auch 60. Ja. Hinfallen und wieder aufstehen. Mhm.
Ja. Wie war das dann, als ihr dann wirklich über die Dörfer gebummelt seid quasi? Da gibt es ja auch so witzige Bilder mit, wo einfach 3000 Fans auf irgendwelche Dorfplätze mitkommen. Aber du hast ja auch die ganzen Leute, du hast ja wirklich richtig, die atmen dir ja in den Nacken rein. Ja. So, wie war das für dich da?
Ja, das war eine Extremsituation. Das können auch, glaube ich, ich weiß nicht, in wie viele Vereine, die in der Regionalliga momentan spielen, egal in Deutschland, selbst jedes Auswärtsspiel ausverkauft ist. Mhm. Also, und das kann man auch nicht vergleichen mit Profifußball. Im Profifußball bist du als Trainer, hast du eine gewisse Distanz zu den Zuschauern. Du kriegst halt das Wow mit und kriegst halt Wow und hier und da mal einen Pfiff mit. Aber das gesprochene Wort kriegst du gar nicht mit.
Ja.
Und das war dann wirklich, da stehen die Leute hinter dir und du kriegst alles mit, alles. In Altstädt hat mir, glaube ich, ein Fan eine halbe Stunde erzählt, ich soll jetzt mal auswechseln. Also,
das ist großartig.
Ja, und ich habe mir dann, glaube ich, in der Halbzeit habe ich mich umgedreht und habe gesagt, pass mal auf, jetzt reicht's, sagen wir, lass mich mal in Ruhe. Ey. Und dann war er ruhig und dann habe ich aber ausgewechselt und hat noch genau derjenige noch das Tor geschossen und dann kam er auch noch zu mir, ja, ich habe es dann doch gleich gesagt. Also, und das waren halt viele Anekdoten. Großartig. Oder dann haben wir in Schalling gespielt, dann wollte ich mich auf die Bank setzen, dann saß da so ein Balljunge und der Vater war dahinter und habe gesagt, du, ich würde mich jetzt gerne mal da hinsetzen. Also so Situationen, die hast du halt einfach nicht im Profifußball. Oder in Pipinsried, wo sie dann das komplette Feld abgemäht haben, wo sie dann eine Naturtribüne gebaut haben, wo sie dann mit dem Traktor so eine Bühne dahin gepfercht haben, wo dann ja eine Band drauf war.
Großartig.
Also das war fantastisch, ja.
Das ist Fußballromantik pur, ja. Ey, das ist das geil. Wie war das denn dann, also ich meine, ihr seid ja dann trotz dieser ganzen Widrigkeiten direkt wieder Meister geworden, aufgestiegen. Du hast dich ja eigentlich in eine Situation da eingelassen, aus der man schwierig gut rauskommt. Du bist da erstmal, also am Ende dieser Saison, gut rausgekommen. Wie groß war dieser Stein, der dir da vom Herzen gefallen ist, als ihr wieder aufgestiegen seid?
Ja, im ersten Moment, das ist genau das, im ersten Moment, deswegen bin ich ja dann auch nach dem Abpfiff gegen Saarbrücken nicht aufs Feld, sondern in die Kabine, weil also erstmal der ganze Druck abgefallen. Da war jetzt erstmal einfach nur Erleichterung, dass jetzt dieses Thema erstmal weg ist, Regionalliga. Alles andere war mir erstmal wurscht, zurück in den Profifußball, zurück auf eine gesunde Basis, zurück auch zumindest da, wo der Verein minimal hingehört, aus meiner Sicht. Und dann kam das andere erstmal. Aber zuerst mal war ich froh, dass das Thema erledigt ist.
Und wenn du das mit den Emotionen vergleichst, die du 2007 hattest, als du Meister wurdest, kann man das überhaupt irgendwie vergleichen? Was war das Größere?
Ja, schwierig. Schwierig, es war beides großartig. Beim VfB war es so in Stuttgart, da waren dann, glaube ich, 250.000 Leute auf der Straße mit einem Autokorso. So. Das sind spezielle Momente, aber natürlich auch, wo wir dann auf dem Bus standen vom Grünwalder Stadion und alles, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren. Also es war, du konntest nach rechts schauen, nach links schauen, es war alles blau-weiß. Also es gab auch kein Bier mehr in Giesing, also selbst dann sind sie bei uns in diese Alm eingestiegen, haben da noch das Bier geklaut. Also es war... Das konnte man gar nicht sagen und ich würde es fast gleichsetzen. Auch wenn es jetzt eine Regionalliga in dritte Liga ist und das andere ist deutscher Meister, aber von den Emotionen war es fast gleich.
Ja. Krass. Du wurdest ja wirklich oder wirst auch bis heute wirklich als Vereinslegende verehrt im Grünwalder Stadion. Und ich glaube, das war dann schon auch ein krasser Moment, als du dann da weg bist. Zumindest ich habe mal bei uns hier ins Sport1-Archiv geguckt. Ich habe Aufnahmen gefunden von Menschen, die auf der Straße weinen. So, das ist jetzt nichts, was es jeden Tag gibt, wenn ein Trainer einen Verein verlässt. Nur damit ihr euch auch mal zu Hause diese irre Identifikation vorstellen könnt. Du bist dann weg. Hasan Ismail hat sich auf einmal eingeschaltet per Facebook oder Twitter. Hat von monatelangem Mobbing gesprochen. Ich zitiere ich jetzt mal. Was war da los? Weil das hat ja so gekocht auf einmal und du warst auf einmal als der die Vereinsidentität auf seinen Schultern getragen hat, warst einfach weg.
Aber man muss auch meine Situation sehen zu dem Zeitpunkt. Ich kam natürlich aus einer ganz anderen Situation, weil ich habe den Kader in der Regionalliga im Endeffekt mit Wolfgang Schellenberg, haben wir den alleine zusammengestellt. Mhm. So jeder Spieler, wo kam, lief über meinen Tisch. Also ich war im Endeffekt Trainer und eigentlich Sportchef in Union, weil es war ja niemand da. So, diesen Job hat dann irgendwann Günter Gorenzel übernommen in der dritten Liga, weil ich gesagt habe, okay, das geht jetzt nicht mehr. Also mit Fußballlehrer plus Trainer plus noch die Spieler holen, das funktioniert nicht mehr. Also das kann ich nicht mehr leisten. Und trotzdem hatte ich aber immer noch, sag ich mal, das Standing im Verein, dass im Endeffekt alles, was gemacht wurde, schon ich immer auch im Blick hatte, beziehungsweise auch immer mein Go geben musste. Und das war halt auch vom Hasan Ismek auch gewollt, weil er mir vertraut hat.
Ja.
Ja. Und dieses Vertrauen wurde vielleicht von der anderen Seite dann ein bisschen als Misstrauen zu ihnen ausgelegt, von meiner Seite. Mhm. Aber im Endeffekt war es nie so, dass ich irgendwo jemanden misstraut oder vertraut habe, sondern mir ging es immer um die Sache. Aber dadurch, dass ich dann irgendwo da schon so ein bisschen verstrickt war, egal was ich gesagt habe, wurde es halt immer gerne auf eine Seite ausgelegt. Ja, und immer wieder versucht halt irgendwo, ja, vielleicht Feuer aufzumachen, wo überhaupt keine Feuer waren. Ja, und so ging das halt die ganze Zeit. Und dann, ja, wo Feuer ist, ist auch die Gefahr, dass du verbrennst. Ja, und am Ende des Tages war es dann so.
Wie würdest du sagen, ist heute dein Verhältnis zum Verein?
Total normal. Total normal. Also es sind jetzt fünf bis sechs Jahre, wo ich jetzt weg bin. Und wie man so schön sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Hat zwar eine gewisse Zeit gedauert, bis ich vorhin wieder im Grünwalder-Stadion war. Aber mir ist halt einfach wichtig. Und ich bin auch kein Mensch, der... Weil ich sage, nachtragend zu sein, bringt niemandem was. Böse Gedanken zu haben, bringt niemandem was. Und im Gegenteil, das ist eher, das beeinflusst dich eher negativ. Und dementsprechend hat sich es dann irgendwann normalisiert. Und dann war ich ein bisschen öfters wieder im Grünwalder Stadion, habe die Leute gesehen. Und mittlerweile kann ich ganz normal ins Grünwalder Stadion gehen und kann jedem die Hand geben und kann aufs Gelände. Und alles ist gut von meiner Seite aus, alles ist gut von den Leuten. Und das war auch mein Wunsch, dass das so kommt und dass es auch so bleibt. Und das ist eigentlich das Schöne jetzt, dass es wirklich sich wieder komplett normalisiert hat.
Wenn du da, weil du es gerade ansprichst, gerade stehst auf den Rängen des Grünwalder Stadions. Am Anfang der aktuellen Saison war 60 ja bei den Buchmachern ganz oben mit dabei. Sie haben Florian Niederlechner, Kevin Volland geholt, zwei sehr routinierte Spieler, auch eben aus der eigenen Jugend noch. Also es war alles auf Aufstieg gerichtet. Jetzt, Stand jetzt, wo wir gerade aufnehmen, ist 60 auf dem 8. Platz. Rein rechnerisch könnte das sehr schwer werden mit einem Aufstieg. Was braucht dieser Verein deiner Meinung nach, um irgendwie wieder diesen nächsten Step machen zu können? Weil sie haben jetzt schon echt gute Spieler geholt. So, irgendwann denkt man sich so, na, was braucht es denn jetzt noch? Also was muss denn jetzt noch funktionieren, damit es endlich klappt?
Ja. Die Frage stellt man sich, glaube ich, oft, ja. Also ich meine, es waren sie sonst dabei, da waren sie schon relativ nah dran, also mit den vierten Plätzen. Da hat es noch nicht ganz gereicht. Das hört sich immer so ein bisschen blöd an, wenn du schon 9 Jahre in der dritten Liga bist oder im 9. Jahr bist, aber Geduld ist jetzt, glaube ich, nicht so schlecht, weil ich glaube, diese Mannschaft hat Potenzial. Und ich glaube, wenn du diese Mannschaft zusammenhältst, vielleicht mit der einen oder anderen Position noch ein bisschen, sag mal, ausbalancierst, dann hast du zumindest das nächste Jahr, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen sollten, eine gute Chance. Aber die letzten Jahre war es ja immer so, dass, oder oft so, dass die Kaderumbrüche schon relativ krass waren. Wenn man sich mal anschaut, also die letzten Jahre, dass es oft sehr, sehr viele Spieler gegangen sind, viele Spieler neu gekommen sind und eigentlich nie so ein, mal über längere Zeit so ein Konstrukt zusammenspielen konnte. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das, was ich vorher gemeinte, einen Aufstieg kannst du nicht kaufen. Ein Aufstieg entwickelt sich über die Arbeit, über den Prozess, über die Optimierung des Kaders, über die Optimierung der Spieler. Und dann hast du irgendwann die Rahmenbedingungen plus die Mannschaft plus den Trainer, wo du das dann auch schaffen kannst. Aber immer dieses, das hatten wir in der zweiten Liga auch, immer dieses Hauruck und jetzt müssen wir, ja, viele wollen und viele müssen, aber am Ende des Tages werden es dann vielleicht 2 oder 3 schaffen.
Man merkt, du setzt dich auf allen Ebenen sehr, sehr viel damit auseinander. Und auch jetzt, bevor du hierher gekommen bist, immer wieder, als wir geschrieben haben, hast du gesagt, ja, ich bin gerade in Frankfurt irgendwie hier auf DFB, Fortbildung und so weiter. Du bist ja auch beim Bayerischen Fußballverband. Nimm uns mal mit, wenn du nicht auf den Rängen des 60er-Stadions bist. Was machst du denn gerade? Was kochst du da?
Also mein Job ist einfach so, dass ich die Talentförderung, sage ich mal, die Abteilungsleitung Talentförderung habe. Das ist mein Bereich. Also ich kümmere mich sehr viel um die Auswahlmannschaften, Jungs und Mädels. Also ich habe auch die U16 Mädels, die bayerische Auswahl. Ich habe die U15 Jungs, die nächstes Jahr die U16 Jungs sind. Also ich habe nächstes Jahr beide U16 Auswahlmannschaften, bayerische Auswahlteams. Und die versuchen wir natürlich einerseits zu fördern, und dass wir da einfach möglichst eine gute Rolle spielen, dass wir die Jungs und Mädels halt an den Blickpunkt vom DFB rücken, dafür die U-Nationalmannschaften. Aber natürlich hat sich schon, sagen wir, mein Alltag vom Platz, ich bin immer wieder mal auf dem Platz, Gott sei Dank, aber schon auch Büro auch organisieren, Kader zusammenstellen, telefonieren, zu Tagungen fahren, zuhören, reden. anders wie früher.
Ein bisschen mehr Ruhe vielleicht als früher.
Ja, der Vorteil ist halt einfach, dass das Leben gerade ein bisschen planbarer ist. Dass es gibt, wir haben eine Zeiterfassung. Das ist auch, da freut sich meine Frau immer, weil im Endeffekt das, was man arbeitet, bekommt man irgendwo auch dann zurück wieder zeitlich. Ja, also ja. Ja, man kann mal den Urlaub nehmen oder man kann einen Gleitzeitausgleich nehmen, also dass man die Überstunden abbaut. Und das kann man natürlich dann auch so steuern, weil das ganze Jahr du eigentlich schon weißt, okay, da ist das, da ist das, da ist das. Ja. So, und dementsprechend ist es planbarer geworden, es ist familiärer geworden. Du hast auch mal Zeit für andere Sachen, die du jetzt die letzten, ja, eigentlich auch als Profi, da hast du nur diese Slots, wo du mal kurz frei hast. Und als Trainer sowieso nicht, da hast du mal eine Woche im Urlaub und dann bist du aber auch schon wieder am Telefonieren. Da wollte meine Frau, wollte das Handy auch schon mal ins Meer schmeißen, aber ja, diese Themen gibt's halt gerade nicht mehr und wir kommen damit momentan sehr, sehr gut klar.
Das freut mich sehr zu hören und ich weiß, dass alle, die uns zuhören, das auch freuen wird. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg dabei weiterhin. Vielen, vielen Dank dir. Es gibt noch eine letzte Frage, die wir haben und das ist immer die letzte Frage bei uns im Deep Dive. Das ist die sogenannte Alien-Frage. Pass auf. Stell dir vor, es landen Aliens auf der Welt und die haben keine Ahnung, wie unsere Welt funktioniert, die Gesellschaft funktioniert, Sport funktioniert und die sehen dich, wie du den größten Teil deines Lebens total aufopferst, für diesen blau-weißen Verein von der Grünwalder Straße und wie so viele tausende Menschen mitleiden und mitfeiern. Und sie verstehen es einfach nicht, warum das Ganze. Aber du kennst dich offenbar aus und deswegen kommen sie zu dir und fragen dich, Daniel, wieso das Ganze? Was antwortest du ihnen?
Es ist einfach ein Lebensgefühl, dieser Verein. Deswegen, glaube ich, kann dieser Verein auch diese schweren Zeiten auch überstehen und wird sie auch überstehen. Und ich sage auch, in ein paar Jahren, auch wenn es viele Themen gibt, so wie Stadion und so weiter, das kann man mit Worten, glaube ich, relativ schwer beschreiben. Dann müsste man auch mal die Jungs oder die Mädels in der Kurve fragen oder allgemein wirklich auch, es gibt ja auch unsere Allesfahrer, warum fahren die zu jedem Auswärtsspiel? Warum fahren die in jedes Trainingslager? Warum sind die immer dabei? Also das hat nichts mit rationalem Denken zu tun. Also das kannst bei 60 kannst mit rationalem Denken sowieso nicht weiterkommen. Aber das hat wirklich was mit deinem Lebensgefühl zu tun. Das ist einfach so dein Verein und mit dem gehst du genauso wie im richtigen Leben. Es gibt Höhen und Tiefen, du bist mal unten, du bist mal oben, aber du bist bereit dazu, für diesen Verein auch mal zu leiden. Ja, und das ist vielleicht auch was, wo wir in der Gesellschaft, das ist ein bisschen, ja, ich sage nicht verloren gegangen ist, aber auch mal das zu akzeptieren, dass es mal schwere Zeiten gibt, dass man auch mal ein bisschen leiden muss, dass man auch mal, ja, durch schwierige Situationen sich durchbeißen muss. Und das ist wirklich verankert in dem Verein. Und das ist einfach dieses Gefühl, ja. So würde ich es ungefähr beschreiben.
Das sind wunderbare Schlussworte. Daniel, vielen, vielen Dank dir. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du deine Meinung mit uns geteilt hast, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke dafür. Danke, dass ihr hier wieder mit am Start wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Folgt uns rein, um nichts mehr zu verpassen. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Jeden Dienstag ab 0 Uhr überall, wo es Podcasts gibt und ab 18 Uhr auf YouTube. Bis dann, Leute. Ciao.